die Uhrzeit so verbleibend dicht gehalten, weil wir drauf gekommen sind, dass wir absolut zu viel vorbereitet haben, was aber nicht in der Sache ist. Ja, also Ausgangspunkt oder Themenstellung war eigentlich die Preissteigerung bei Rohstoffen, bei Lebensmitteln, bei Energie. Und jetzt für uns, soll ich anfangen oder soll ich noch? Ja, also der Aufhänger oder der empirische Ausgangspunkt für uns und ich glaube auch für die Einladung war das Phänomen dieser Preissteigerungen bei Rohstoffen, Energie, Lebensmitteln in den letzten Jahren und im letzten Jahr, wo man sich einerseits verschiedene Gedanken macht, worauf diese Preissteigerungen zurückzuführen sind und natürlich dann sich auch die Frage stellt, welche Auswirkungen das auf wirtschaftliche Prozesse, die Kapitalakkumulation, die Profitraten beispielsweise hat. In einem größeren Kontext geht es natürlich um das Verhältnis zwischen kritischer Kapitalismustheorie und ökologischen Gesichtspunkten, wo auffällt, dass da eigentlich sehr wenig darüber nachgedacht wird in den meisten Diskussionszusammenhängen. Also es gibt einige Arbeiten zur Biodiversität, Ulrich Brandt und Christoph Görg. Über den Klimawandel wird also jetzt in der linken Debatte eigentlich erst, zumindest ist es mein Eindruck, in größerem Maße diskutiert, seitdem die Politik und die Medien das Thema aufgegriffen haben, was auch nicht gerade darauf hindeutet, dass diese Fragestellung für sage ich mal, kapitalismuskritische Menschen irgendwie besonders nahe liegt. Es scheint eher so zu sein, man springt da auf, also wir reden alle über Klimawandel, das müssen wir alles sozusagen, was natürlich nicht so unbedingt ein gutes Voraussetzung ist, um da irgendwie einzugreifen. Möglicherweise, also sie sind genannt. Im deutschsprachigen Raum hat so relativ viel geschrieben Elmar Altfaser zu den gesellschaftlichen Naturverhältnissen unter Einschluss in diese materialökologischen Fragestellungen, würde ich das jetzt mal nennen, also welche Energienstoffe braucht eigentlich die Kapitalakkumulation, wie sich also dieses Verhältnis auch zwischen Stoff- und Energieverfügbarkeiten und wirtschaftlichen Prozessen. Aber das ist also eine einzelne Person. Ein Zeitproblem, das ist im Untertitel angesprochen wird und auf das wir uns konzentrieren wollen, ist die Verknappung fossiler Stoffe oder das ist eigentlich schon eine These, dass es hier zu einer tatsächlich geologisch begründeten Verknappung kommen könnte oder zum kommen wird, vielleicht schon gekommen ist. Dieser Fragestellung, die unter dem Titel Peak Oil, also der Förderspitze bei Peak Oil, debattiert wird, der wird im deutschen Sprachraum überhaupt ganz wenig danach gegangen, da gibt es also ein Buch im DTV, das ist manches jetzt übersetzt worden. Bei Büchern gibt es auf Deutsch. Elmar Altfaser widmet sich auch dem Peak Oil Thema. Ansonsten ist es eigentlich kaum die kapitalismuskritische Theorie irgendwie eingebunden in diese Fragestellung. Ganz anders in den USA, da gibt es also sehr viele Publikationen dazu, also auch in linken Debatten wird jetzt vermehrt auf Peak Oil Bezug genommen. Und es zeigt sich halt, dass einerseits Ökologen dominieren, also in dieser Debatte, die dann teilweise sehr, soll man sagen, katastrophistische Perspektiven vertreten. Andererseits wissen sich Energieanalysten oder Geschäftsleute oder Wirtschaftsanalysten dem Thema, die gehen dann eher in die Richtung, da gibt es ein Buch zum Beispiel Profit from the Peak, also wie kann man Peak Oil als eine Investitionsgelegenheit wahrnehmen. Also da hat man sozusagen ein Spektrum, wo man sich denkt, also als von einem kapitalismustheoretischen und kritischen Gesichtspunkt her könnte man da etwas beitragen, was jetzt fehlt. Ja, also wir werden dem auf diese Verfügbarkeit ein bisschen konzentrieren, dann der Kritischen über erneuerbare Energien sprechen, über deren Möglichkeiten und Grenzen. Und dann werde ich sicher auch noch eingehen an die Wirkung von Ressourcenverknappungen, jetzt ganz allgemein gesehen auf Profitrate und Kapitalakkumulation. Das ist auch eher als ein Forschungsbericht oder Diskussionsstand von uns. Also es werden wahrscheinlich mehr Fragen aufgeworfen als irgendwie gelöst. Das ist aber, denke ich, nicht in der Natur des Themas begründet sozusagen. Ja, Preissteigerungen bei Lebensmitteln ist das sehr erstaunlich gewesen. Es gibt ja von der OECD und von der FAO Berichte dazu, bei Weizen, Mais, Reis und Ölsaaten haben sich die Preise verdoppelt zwischen 2005 und 2007. Wird ein ganzer Ursachenkomplex dafür angeführt. Ja, vielleicht gehe ich kurz darauf ein. Also einerseits könnte man sagen, hier zeigt sich schon der Klimawandel, weil es ein Trockenjahr gegeben hat, wo also die Ernte geringer ausgefallen ist. Lagerbestände sind reduziert worden, weshalb hier der Input existiert hat. Gleichzeitig steigt eben die Nachfrage nach Biomasse für Agrostrickproduktion. Also auch die OECD sieht darin einen Hauptfaktor für die Preissteigerung der Lebensmittel. Das ist, wird überhaupt, also die Biomasseproduktion für Spritverbrauch wird überhaupt sehr kritisch diskutiert, also auch in ganz offiziellen Institutionen mittlerweile, was auch interessant ist, eigentlich waren es unbedingt zu erwarten. Auch der steigende Rohölpreis wird von der OECD als wichtiger Faktor für die Preissteigerung der Lebensmittel angeführt. Bei Düngemitteln zeigt sich etwa auch eine Preissteigerung. Das geht mit Düngemitteln, die als Inputkosten natürlich ein und die Lebensmittelproduktion, also Nahrungsmittelproduktion, Anbau. Düngemittelpreise sind also auch gewaltig gestiegen, 2007 und das 300%. Und das ist natürlich in Landwirtschaftszeitungen, wenn man sich also im Internet sich ansieht, wie das debattiert wird, herrscht natürlich Unklarheit. Es werden verschiedene Gründe angeführt, die eigentlich alle mehr oder weniger plausibel sind. Einerseits meint man, dass die Teuerung bei Erdgas eine Rolle spielt, weil Erdgas eben benötigt wird zur Herstellung von Stickstoffdünger. Verteuert sich das Erdgas, verteuert sich der Stickstoffdünger. Andererseits, was auch öfters kommt in der Diskussion, ist, dass bei hohen Agrarpreisen, so wird behauptet, der Anreiz steigt, Düngemittel einzusetzen und wenn die Nachfrage sich erhöht und das Angebot nicht entsprechend mitzieht, dann steigt der Preis. Ein interessanter Gesichtspunkt, ich gehe auf das noch ein, weil es nämlich so Zusammenhänge verdeutet zwischen verschiedenen Preissteigerungen in verschiedenen Bereichen, die sich dann auch verstärken können. Und zwar wird angeführt, dass in der Düngemittelbranche jetzt Konzentrationsprozesse stattfinden, hat zum Beispiel Produktionsstandorte in Westeuropa teilweise geschlossen. Und es ist so, dass der Anlagenneubau jetzt langsamer vonstatten geht. Das wird so wieder argumentiert in einem Bericht, den ich gefunden habe, in einer landwirtschaftlichen Fachzeitschrift. Der Anlagenbau geht jetzt langsamer vonstatten wie geplant aufgrund der steigenden Eisen- und Stahlpreise. Jetzt komme ich eben auch schon zu den Metallen, nur ganz kurz, hier gibt es auch entsprechende Preissteigerung bei Kupfer. In den letzten 4 Jahren hat sich der Preis verdreifacht, für Stahl verdreifacht. Und bei den fossilen Stoffen ist die Preissteigerung ohnehin in aller Munde. Da geht der Christian drauf ein, ja, da haben wir auch eine Folie dazu.
Ja,
ja. Das
unten
rechts, ah ja.
Oder
unten rechts. Ah. Willst du darauf eingehen, oder?
Okay, ja, noch ganz kurz, ich werde darauf eingehen. Das ist dann zum Beispiel im Buch vorgestellt, weil immer wieder eigentlich in Wissenschaft und Mainstream dann auch diskutiert wird, ob es überhaupt diese Kopplung gibt zwischen Energie- und Materialverbrauch und Wirtschaftswachstum. Also das allgemeine Motto, auch politisch, ist eigentlich Wachstum von Umweltverbrauch entkoppeln. Aber da werde ich nicht weiter darauf eingehen, also wir gehen davon aus, dass das im Prinzip gekoppelt ist. Das ist zum Beispiel auch immer ein Grafik, wo das ökonomische Wachstum weltweit dargestellt ist einerseits und die Weltenergie, der Weltenergie betrachtet.
Das braucht man nicht, glaube ich.
Ja, grundsätzlich ist klar, warum die fossilen Stoffe so wichtig sind, ist klar, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel im Anteil Energie aus fossilen Stoffen gewonnen wird.
Ah,
okay, haben wir auch. Und da sieht man eben, dass fossile Stoffe, Kohle, Öl und Gas 80% decken des Primärenergiebedarfs überhaupt. Nuklearenergie deckt nur 6,5%. Und eigentlich, wenn man jetzt rein die industriell genutzte Energie sich anschaut, oder also, das heißt die Energie, die auch wirklich einen Preiswert hat, dann muss man eigentlich von diesen Renewables, die hier ausgezeichnet sind, nur 13% nochmal eigentlich abziehen, weil da vor allem eben Feuerholznutzung dabei ist, zu einem guten Teil. Das ist die Weltwirtschaft zu 90% auf fossilen Energien.
Dann blätter ich wieder vor.
Ja, genau. Und so ist natürlich auch ist dramatisch oder zunächst mal als dramatisch einzuschätzen, wenn die Förderung dieser fossilen Energien zurückgeht. Grundsätzlich gibt es eben bei Geologen die Auffassung, dass auch bei maximaler Förderrate eben natürlich irgendwann diese Quellen erschöpft sind, dass dieses Ende der Ressourcen aber nicht ganz plötzlich kommt, sondern dass es eben, dass die Förderung ansteigt, also so in einer Art von einer Glockenkurve, dass sie ansteigt bis zu einem bestimmten Punkt und dann wieder langsam abfällt. Und in den 50er Jahren hat Hubbard und geologischer Chefberater von Shell, hat dann diesen Peak in den 50er Jahren für die USA von ihr gefragt, dass sie sagen, die USA werden unter ungünstigen Annahmen 1965 und der günstigen Annahmen 1970 den Punkt erreichen, an dem sie die maximale Förderung von Kohle erreichen. Und er lag richtig, also das ist sich dann 1970 eingesetzt, seitdem 1970 war die maximale Förderung von Kohle in den USA, danach fährt es eben so ab. Also wenn man sich einzelne Länder anschaut, dann folgt es ziemlich stark der Kostenquote und es wird angenommen, dass es auch global so eine Entwicklung geben wird und dass wir eben global eigentlich gerade jetzt im Griff sind oder kurz davor vor dem Peak stehen und dann die Förderung von Rohöl zurückgibt, denn Rohöl, Gas wird erwartet, dass es in 10, 15 Jahren kommt, wobei bei Gas die regionale Situation wichtig ist, weil Gas relativ schwer transportiert werden kann. Für Europa ist dann eben nicht besonders jetzt im Moment noch Europa wichtig. Allerdings wird Zentraleuropa schon bald im Bereich in Norwegen zum Beispiel ganz wichtig. Großbritannien hat schon stark fallende Förderung von Gas und dann wird wohl Russland nicht helfen.
Ölschiefer, der so summiert unter konventionellem Öl.
Ölschiefer ist da inkludiert. Ja. Also Öle fanden, solche nicht konventionellen Öle sind in solchen Analysen schon drin. Also die können auch nicht, das ist beim
das konventionelle ist der Grün, ist die grüne Fläche und das Schweröl
ist selber. Das ist schwer,
aber es sind verschiedene nicht konventionelle Öle, sondern drinnen.
Also man sieht zum Beispiel, es gibt immer wieder Meldungen auch jetzt, vor Brasilien ein riesiges neues Feld gefunden wurde. Wenn man sich das anschaut, es sind zwar große Ölfelder tatsächlich, aber wenn man es dann auf den Weltölbedarf bezieht, ist es trotzdem echt nicht so, dass es irgendwie dann in den nächsten 10 Jahren reicht. Ein Hauptargument ist, also diese Kurven beruhen wesentlich darauf, dass man sich unter anderem anschaut, wie viele neue Funde gab es in den letzten Jahrzehnten und im Vergleich dazu, wie entwickelt sich die Produktion. Und da sieht man eben ziemlich klar, dass die neue Funde eben den Peak sozusagen schon Anfang der 70er hatten und dass seitdem eben diese neue Funde zurückgehen. Das heißt, es wird einfach mehr verbraucht, als neu gefunden wird. Ja,
das ist crazy.
Ich glaube, wir müssen, also der Kohle wurde eigentlich, man sieht oft, das dachte ich eigentlich auch bis vor kurzem, dass Kohle einfach weit in die Zukunft reicht. Es gibt jetzt allerdings eine relativ neue Studie von der Energy Watch Group in Deutschland, also auch eine Gruppe von Geologen, die wirklich global versucht hat, so gut wie möglich die Schätzung von Reserven zusammenzufassen und in ähnlicher Weise eben dann sich überlegen, wann der Kohle dieser Peak erreicht ist. Und da sieht man auch, dass die zumindest zum Schluss kommen, dass auch Kohle, dass auch bei Kohle die Förderung nur noch um 2030 gescheitert werden kann und dann allerdings langsamer Förderung.
Ja, das ist so. Eigentlich die geologische Seite, was fossile Stoffe angeht, also es ist, wir sind keine Geologen und insofern kann man das jetzt nur mal irgendwie hinnehmen und das für mehr oder weniger plausibel halten. Allerdings, das ist so, dass sozusagen die Förderung von Rohöl einer solchen Lockenkurve folgt, das hätte noch nicht gelesen, das ist irgendwie eine Anzeige. Also die IEA, glaube ich, verlegt das Peak Oil 20 Jahre in die Zukunft, während eben die meisten Leute, die sich mit Peak Oil sehr intensiv auseinandersetzen, eher davon ausgehen, dass das in unmittelbarer Zukunft passiert oder bereits erreicht worden ist. Also dieser Peak, das ist ja nicht eine einzelne Spitze, sondern es wird also ein Tableau beschrieben, weil eben steigert die Preise,
also angenommen, die Nachfrage. Auch die Energiebehörde der USA geht mittlerweile davon aus, dass die Rohölproduktion, ich glaube, jeder verbraucht, dass die Rohölproduktion gesteigert werden kann.
Ja, das ist, geht mehrere solche mehrere Indizien, dass das nicht nur ein marginaler Diskurs ist oder so, sondern dass der Sachbedarf eigentlich, zum Beispiel die Internationale Energieagentur, wortwörtlich eben vom kommenden Supply Crunch, also von der Versorgungskrise spricht. Also, ja, also es ist sozusagen nicht so einfach vom Tisch zu wischen. Das kann man einstehen lassen. Also wenn man sich, das was mich selbst interessiert, wenn man zum Beispiel im Internet jetzt schaut, wie so die Profitsituation nach den Eigenangaben der Unternehmen aussieht, dann werden eigentlich viele Gewinnwarnungen ausgegeben und das hat jetzt gar nicht unmittelbar mit der Finanzkrise zu tun, zumindest nicht, also, wenn man die Berichte anschaut, sondern es wird, wiederkehrend wird die Teuerung bei Rohstoffen und bei Energie eigentlich angegeben als ein Hauptgrund für die Gewinnwarnungen. Also, beziehungsweise sind die Profite tatsächlich bereits zurückgegangen und in ganz verschiedenen Bereichen, das hat mich selbst interessiert, also beispielsweise ein Agrarkonzern, die Provimi-Gruppe, einer der weltweiten Führer bei Tierfutter, vermeldet 2007 um 15% geringere Profite aufgrund steigender Rohstoffpreise. Also das kommt immer wieder als Eigentümer, genauso in der Stahlbranche und das ist ganz unterschiedlichen Branchen. Das ist auch verständlich, weil natürlich diese, also sowohl die Metalle, also die Energieträger, die fossilen, natürlich alle Produktionsprozesse einfließen. Gut, gehen wir ein bisschen mehr auf eine theoretische Ebene und schauen uns an, wie in der Kategorie des Mehrwerts und des Werts eben eine Verknappung von Rohstoffen zu analysieren sein könnte. Da muss man sich zuerst überlegen, ob Rohstoffe überhaupt einen Wert haben. Also es wurde Arbeitskraft verausgabt, um diese Stoffe zu produzieren. Das ist ganz eindeutig der Fall. Das heißt, sie haben nicht nur einen Preis, sondern auch einen Wert. Also bei Energieträgern und Metallen ist ganz klar in der Exploration, in der Förderung, beim Transport, bei der Reinigung, Raffinierung, wird überall Arbeitskraft verausgabt. Also insofern kann man davon sprechen, dass es eine Wertsteigerung geben kann bei Rohstoffen. Also wenn mehr Arbeitskraft beispielsweise verwendet werden muss, um einen bestimmten Wandel zu fördern, zu reinigen, zu transportieren. Den Aufwand der Rohölförderung, Aufwand von Energiegewinnung beispielsweise schätzt man in ökologischen Studien seit längerer Zeit oft mit einer Größe ab, die man Energy Return on Energy Invested, ROI, kurz abgekürzt. Das ist sozusagen die Abschätzung der Aufwand von Energie, Abkürzung dafür ist ROI, Energy Return on Energy Invested, also der Energie, die Energierückgewinnung bezogen auf die investierte Energie. Also ich muss, um eine Energie gewinnen zu können, zum Beispiel Rohöl, ein bestimmtes Quantum Energie investieren und Anführungszeichen, um es überhaupt herausholen zu können. Das zeigt hier historisch, dass sich dieser, also empirisch historisch, wenn man Zeit hat, dass dieser Energy Return, Energy Investment sich verschlechtert. Bei Rohöl etwa, bei Rohöl etwa, ist also in der Frühphase der Rohölförderung ist braucht man nur wenig Energie, um ein Loch zu bohren und die Schwerkraft abzuspeichern. Tatsächlich so, also wenn man ein Ölfeld also anbohrt, dann sprudelt das heraus. Ja. Das war Energy Return, Energy Invested sehr günstig. Man spricht in etwa davon, dass man für eine Energieeinheit, die man hineingesteckt hat, also in der Frühphase der Erdölförderung, 100 Einheiten herausbekommen hat. Das ist sehr günstig, während heutzutage das Verhältnis also eher bei 1:20 liegt und sich das also bei den nicht konventionellen Ölen dann sehr drastisch verschlechtern kann, also bei Ölsanden beispielsweise, je mehr Aufwand da nötig ist, also desto schlechter wird dann dieser ROI-Faktor. Da gibt es auch ein interessantes Buch, das, also wer sich dafür interessiert, sich das anschauen kann. Es ist auch jetzt breit diskutiert worden in den USA von einem Energieanalysten Matthew Simmons, der hat sich genau angesehen in Saudi-Arabien, wie sieht das wirklich aus mit den Rohölreserven, wie sehr kann man den Angaben von Regierungsstellen vertrauen. Und ich habe das sehr interessant gefunden, eben als Laie irgendwie zu sehen, was jetzt tatsächlich, wie aufwendig sozusagen so eine moderne Rohölförderung ist, wenn zum Beispiel der Peak eines einzelnen Ölfelds überschritten worden ist. Also das ist, man kann nicht einfach so vom Tisch wischen, naja, das ist sozusagen brauchst du eh kaum irgendwie Arbeitskraft oder was wieder zu fördern. Also zum Arbeitskraft ist tatsächlich vielleicht zum Kapitaleinsatz wenig bedeutend, das komme ich noch, aber es ist auf alle Fälle ein sehr aufwendiger und anfangszeitiger Prozess. Also je älter ein Ölfeld schon ist. Bei Offshore-Produktion von Öl, also auf hohes Wert, also wenn dann Öl gefördert wird, steigen die Kosten natürlich auch. Also zum Beispiel habe ich eine Angabe gefunden, Kosten, um ein Ölfeld im Mittleren Osten zu explorieren und zu entwickeln, liegen angeblich bei 5 US-Dollar per Barrel und an der US-Küste bei 67 US-Dollar per Barrel. Also das sind ganz gewaltige Unterschiede, sogar bei den nicht konventionellen Ölen und so, werden die Produktionskosten sehr hoch. Dass eben dieser Sektor sehr kapitalintensiv ist, ist auch ein interessanter, ist eigentlich auch ein interessanter und wichtiger Aspekt. Da gibt es ein Paper von Dumenil und Levy, der französischen Forschung, im Internet auch abrufbar, die haben sich sehr viel mit Profitratenentwicklung auseinandergesetzt und sind draufgekommen, dass es bestimmte Branchen gibt, wo die Profitrate langfristig sehr stabil ist und vor allem unterdurchschnittlich niedrig ist, interessanterweise. Und dazu den Erdöl- und Erdgasförderung, Öl- und Kohleprodukte, das sind also Branchen-Einteilungen, Pipelines, Eisenbahntransport zum Beispiel auch. Und Öl ist also in diesem extrem kapitalintensiven Sektor, wie Sie ihn nennen, extrem wichtig, also Schnellpunkt, die Hälfte des Produkts dieses Branchentyps. Es ist also sehr interessant, dass in dem Erdölsektor also die Profitrate niedrig ist aufgrund einer sehr hohen Kapitalintensität. Dass die Rohstoffpreise sich also auch auf die Profitrate in diesem Sektor negativ auswirken, wäre eine Vermutung, die ich hätte. Interessanterweise, wenn man sich Berichte anschaut, jetzt im Internet, zur aktuellen Situation, findet man auch Belege dafür. Hier wird zum Beispiel angeführt in einem Zeitungsbericht, dass die drastisch gestiegenen Bohrkosten die Ursache dafür seien, dass in Nicht-OPEC-Staaten die Ölproduktion unterdrückt wird. Also man kann sich das schon durchaus vorstellen, also gerade steigende Stahlpreisen und Energiepreisen überhaupt, wird natürlich umso kostenintensiver, neue Ölfelder zu erschließen und auszubeuten oder auch Öl zu raffinieren und so weiter. Das habe ich schon hingewiesen, dass die Profitrate in diesem extrem kapitalintensiven Sektor, der eigentlich hauptsächlich auf der Erdölbranche besteht, unterdurchschnittlich gering ist. Das ist recht interessant, dass ein Dümmelil wirklich feststellt. Gut, jetzt komme ich zu einem Teil, der irgendwie ziemlich formalistisch ist, aber für die Diskussion eigentlich dieser Fragestellung, wie sich nicht nur steigende Rohstoffpreise, sondern ein steigender Wert von Rohstoffen und von Energien, also wenn also mehr Arbeitsaufwand nötig ist, um die zu gewinnen, wie sich der auswirkt auf die Profitrate bzw. die Akkumulation des Kapitals. Da gibt es wahrscheinlich, wenn man ja, also, ich habe ja davon gesprochen, dass ich glaube, dass es günstig ist, sich zuerst einmal auf eben der werttheoretischen Ebene solche Zusammenhänge anzusehen. Das ist halt extrem abstrakt und extrem allgemein eine Ebene, auf der das debattiert werden kann. Aber ich denke, die empirischen Entwicklungen und Variablen sind so vielfältig und auch teilweise so schwer einzuschätzen, dass ich mal vorschlagen würde, auf so einer Ebene zu diskutieren. Marx hätte also fest, dass die Profitrate, das heißt das empirische, der empirische Ausdruck, den der Kapitalist oder den Büchern findet, den er nachrichtet, in Wertgrößen abhängt vom Verhältnis des Mehrwerts zu zwei Größen, zum fortgeschossenen Kapital insgesamt, dass man aufstrecken kann in zwei Größen, das konstante Kapital, also T nennt uns das variable Kapital V, wobei das konstante Kapital keinen Wert zusetzt, deshalb konstant. Und darunter ist zu verstehen die Maschinerie, also alle Infrastruktur, alle Rohstoffe, Energie und so weiter. Während das variable Kapital eben das Kapital ist, das ausgelegt wird, in Arbeitskraft, variable Kraft zu kaufen, variable deshalb, weil eben nur die variable Kraft Wert zusetzen kann. Also dieser Kapitalteil vergrößert sich, deshalb variable. Das ist auch interessant, das ist eine eigene Diskussion, aber es ist interessant, dass hier links eigentlich eine empirische Kategorie genannt wird, Profit, während rechts hier wir es eigentlich mit Wertgrößen zu tun haben. Aus dem Grund würde ich auch sagen, dass man hier nicht einfach irgendwelche Zahlen einsetzen kann, also außer für diese Veranschaulichung, gibt es nicht empirisch. Also theoretische Kategorien, das ist dann nicht einfach eine Profitdate, quasi die Ausrechnung, indem ich da, keine Ahnung, irgendwelche Werte auf welche Weise auch immer hervorzaubern und hier einsetze. Zur Veranschaulichung schon. Also ich würde sagen, die formelhafte Darstellung eines Kausalzusammenhangs. Aber gut, das ist das, dieser Punkt ist nämlich aufgetaucht bei dem Einwand, wir hatten schon so eine Vorlaufdebatte zu dem Thema, bei dem Einwand, dass du meintest, man müsste hier von Reproduktionskosten der Variablen sprechen, wo ich eben meine Bedenken hätte, weil hier also die Kosten nicht, nicht zur Debatte stehen eigentlich. Jetzt von der Kategorie her geht hier nur um Werte. Also, man kann nun sozusagen eine Umformung vornehmen, indem man sowohl Nenner als auch Zähler in Bezug setzt zum Variablenkapital und kommt dann zu einer Darstellung, wo hier einerseits das Verhältnis Mehrwert zu Variablenkapital im Nenner steht und Zähler D zu V, beziehungsweise dann plus 1, aber im Grunde genommen geht es dann bei der Profitrate und das Verhältnis zwischen der Mehrwertrate, also Mehrwert zu Kapital, und dem, was Marx dann Wertzusammensetzungskapital nennt, also das Verhältnis von konstantem Kapital zu Variablen. Und ich denke mal, es ist das Interessante, sich zu überlegen, wie steigender Wert von Rohstoffen, von Energie, also alles, was sowohl in C als auch in V eingeht, in unterschiedlichem Maße, das müsste man sich genau anschauen, wie das auf die Profitrate wirkt. Da kann man in verschiedene Fälle unterscheiden, denke ich. Ein erster Fall wäre, dass, also festzuhalten ist einmal, dass sich D auf jeden Fall erhöht, wenn der Wert der Rohstoffe und der Energie zunimmt. Und nun ist es so, dass Marx immer davon ausgeht, dass die Arbeitskraft zu ihrem Wert bezahlt wird. Und man ja eigentlich argumentieren könnte, also die Wertbestimmung der Arbeitskraft hat zwei Elemente, wie Marx festhält. Einerseits die der Wert der Waren, die eingehen in den Konsum der Ware Arbeitskraft, also zu ihrem Erhalt, und dann gibt es ein historisch-moralisches Element, das in den Wert der Ware Arbeitskraft eingeht, wie er das nennt, also man kann sich vorstellen, kulturelle Standards, beziehungsweise auch durch Gewerkschaften durchgesetzte Anteile, die dann in die Wertbestimmung der Ware Arbeitskraft eingehen. Jetzt besteigenden also empirisch würde man sagen, steigende Lebenshaltungskosten, müsste man eigentlich sagen, dass V zunimmt, damit würde die Mehrwertrate fallen. Gleichzeitig könnte man jetzt im ersten Schritt sagen, ja, die Wertsteigerung wirkt sich auf T und V gleich aus, das heißt, T und V nehmen gleich zu. Wenn wir also die Mehrwertrate, ich schreibe es euch nochmal an. Mehrwertrate abnimmt und eben die Wertzusammensetzung zunimmt, dann also die Profitrate, das ist ein erster Fall. Man könnte hier in einem zweiten Fall vielleicht annehmen, dass sich die Wertsteigerung auf T stärker auswirkt als auf V, dann würde die Profitrate eigentlich noch stärker fallen.
Die Formel macht doch gar keinen Sinn, weil V sich das rauskriegt.
Naja, das ist sozusagen, naja klar, dann komme ich wieder zu dieser, ja, das ist richtig, aber ich habe da sowieso meine zwei, also nachdem ich das sozusagen nicht als eine mathematische Operation nicht einmal ziemlich bezeichnen würde. Also letzten Endes kommt das das Verhältnis dieser zwei Brüche an, also das ist irgendwie hier ähnlich ausgedrückt, aber das ist einfach. Dann könnten wir einen dritten Fall annehmen, wo wir sagen, der warmförmige Lebensstandard sinkt. Das heißt, das wäre der Fall, wenn mit V konstant bliebe. Das würde dann bedeuten, dass zum Beispiel dass dieses historisch-moralische Element angegriffen wird, indem man sagt, man muss jetzt unter den Vorzeichen der ökologischen Krise den Gürtel enger schnallen, was es sieht. Also wir können nicht steigenden Rohstoffenergiepreisen gleichzeitig die Löhne angeben. Das heißt, V bliebe gleich, das ist schon wieder auf der Mehrwertrate gleich bleiben. Trotzdem müssen wir annehmen, dass sicher eh zumindest eben diese Preis- oder Wertsteigerung immer noch auswirkt. Und hier würde also die Energiedaten eigentlich auffallen. Und es wäre dann eigentlich nicht alles gleich unrichtig. Ja, aber da ist es von mir auch. Ja, es ist leider echt ein ja, ich höre es dann eben auf, dass
das weiter. Ja, vielleicht können wir das auch für die Diskussion aufheben.
Ja, wir können das für die Diskussion aufheben. Weil ich hätte, es würde sich dann zeigen, denke ich, dass es eine einzige Möglichkeit gibt, dass die Profitrate nicht fällt, beziehungsweise vielleicht sogar steigt, indem also der Wert der wahren Arbeitskraft drastisch abgesenkt würde und zwar dass die Mehrwertrate müsste schneller fallen, als wenn die Wertzusammensetzung zunimmt. Das wäre sozusagen auf dieser abstrakten Ebene das Ergebnis, zu dem man kommt, wenn man nicht irgendwelche grundsätzlichen Einwände hätte gegen diese Bestimmung der Profitrate. Und das ist schon einmal ein interessanter Befund, weil die Verbilligung des Wertes oder diese Absenkung des Wertes der wahren Arbeitskraft, wie es also im 20. Jahrhundert die dominante Form der Mehrwertsteigerung war, würde damit eigentlich umgekehrt. Und man könnte sagen, dass eigentlich eine Strategie, dass Steigerung des absoluten Mehrwerts durch Verlängerung des Arbeitstages, durch Intensivierung der Arbeit, durch Absenkung des Lebensstandards wieder Raum greifen würde. Das wäre der einzig denkbare Fall, wenn man, also eben wie gesagt, irgendwelche andere Einwände hat, nicht so eine Betrachtungsweise, dass die Wertsteigerung der Rohstoffen und Energie sich nicht negativ auf die Profitrate und damit auf die Akkumulation auswirkt. Ja, damit mache ich mal Schluss und denke, es gibt genug zu diskutieren dazu. Und
ich habe eigentlich noch mein Hauptteil kommt eigentlich erst noch. Das heißt, also vielleicht auch etwas schnell und deswegen dauert es nicht so ganz nachvollziehbar, du hast das ja auch schon geschrieben, aber noch mal für Weiterstellung. Die These wäre ja, durch die Steigerung der Energiekosten steigt der Wert des Einsetzens von Standkapitals.
Ja, also ja. Steigt aber auch der Wert eben von.
Ja.
Es steigt auch der Wert der wahren Arbeitskraft, der das Warenbündel gleich bleibt.
Ja. Also. Okay, und dann stellst du jetzt die Frage, welche Strategien von Kapitalseite oder aus der Sichtpunkt der Kapitalverwertung möglich sind, um trotzdem da die Profitraten zu stabilisieren. Und du sagst, da gibt es nur die Möglichkeit letztlich auch Absenkung des Lebensstandards.
Ja, also man müsste da noch weiter diskutieren.
Beziehungsweise Lohn gleichbleibend oder vom Lebensstandard gleichbleibend, aber das würde sich negativ auf die Profitraten auswirken. Das ist so die zentrale These? Oder
ja, letzten Endes schon, ja. Also man müsste sich das, was Marx Gegentendenzen nennt, zum Fall der Profitrate anschauen und das müsste man diskutieren. Aber ich würde behaupten, wenn man das diskutieren würde und sich durchdenkt, dann sieht man, dass diese Gegentendenzen eben nach Peak Oil beispielsweise nicht mehr greifen. Also Beschleunigung des Kapitalumschlags greift nicht mehr. Oder Ökonomisierung des konstanten Kapitals, also Verbilligung von T greift nicht mehr. Ja,
also das war ein Verständnis, ich halte auch für problematisch, aber es wäre jetzt gedacht für die Diskussion. Mhm. Also mir hat es geholfen, dass ich die Formel in meinem Kopf nicht umgeformt habe, sondern die obere genommen habe und da eine abgelassen habe. Die zweite ist nämlich viel komplizierter.
Das ist richtig, ja.
Man kann also einfach überlegen, wenn V fällt und steigt, was passiert dann? Oder T ist halt. Wenn V zunimmt, dann ist es natürlich klar. M gleich bleibt, dann klingt natürlich
P. Ja, ich meine, wobei wir natürlich nicht.
Weil das heißt nämlich, das haben wir in der Formel gesehen, wenn C steigt durch die. Dann darf nicht nur einfach V konstant bleiben, sondern muss überproportional fallen, um die Mehrwertprofit, um das negative Profitrate zu verhindern. Also nicht einfach ein bisschen fallen, sondern wirklich nur hoch.
weil der nicht gleichmäßig ist. Wir haben unterschiedliche Bestimmungen.
Meint ihr nicht, dass Bauchmann konstant hat oder nicht? Er hat ja angenommen, Bauch schreibt man den Maßen der Preise, um das Volumen an Gütern zusammen kaufen zu können. Wenn das nicht zutrifft, sondern Bauch konstant bleibt, also was keine Lohnerhöhung, was faktisch schon heißt, dass die Menge der Güter, die wir kaufen können, geringer wird. Aber das reicht nicht aus, um das fallende Profitrate aufzuhalten. Sondern es muss auch noch zusätzlich durch steigende Preise müssen die Löhne auch noch gesenkt werden.
Sie müssen der Arbeitstag verlängert
oder
Arbeitstag verlängert. Jetzt war das auch die Frage, weil es gibt. Naja, Sie weiß, dass diese Proportionalität findet, ich habe anhand dieser Umfrage dann schon leichter sich vor Augen führt, weil eben wenn diese Wertzusammensetzung steigt, dann muss die Mehrwertrate sozusagen noch schneller fallen, damit die Profitrate steigen kann. Ja. Aber ich bin gespannt, was Sie auf die Einwände sind.
Ich finde die erste Formel auch leicht.
Ja.
Okay. Ja, also ich wollte nochmal jetzt weiter darauf eingehen, weil das geht davon aus, dass die Energiepreise steigt. Ein möglicher Einwand ist natürlich, dass im Prinzip alternative Energiequellen so stark wachsen, dass sie die Energieversorgung übernehmen können, halt Peak Oil ausgeglichen ist durch stark wachsende erneuerbare Energien. Deshalb komme ich jetzt nochmal weg von der Ebene des Wertes, so dass die stofflich energetische Ebene dann eigentlich auch sich seit wir noch die Diskussion hat. Wieder kommt das Neuerwagen eben ausgleichen. Und da muss man sich das eigentlich auch auf der stoffenergetischen Ebene anschauen, was Erneuerbaren überhaupt, ob die überhaupt das Potenzial hätten und was für Probleme es dahinter kriegen könnte oder was für den Umbau auch verbinden werde. Also ich jetzt wirklich kurz über verschiedene Erneuerbaren. Also zunächst Biomasse. Treibstoffproduktion aus Biomasse hat technologisch den Vorteil, dass Treibstoff im Prinzip angepasst wird an gegenwärtige Technologien. Das heißt, andere Erneuerbaren liefern normalerweise Strom und das meiste, was man braucht, ist eben zusätzlicher Treibstoff. Das ist ein Grund, weshalb sie sehr stark wachsen. Die USA. Also die USA produzieren mittlerweile weltweit am meisten Biotreibstoff, Bioethanol aus Mais hauptsächlich. Zwar waren es 2024 Milliarden Liter. Also einiges. Allerdings, wenn man es dann in Relation setzt zum Ölverbrauch der USA, dann sieht man, dass es eben 3% des Ölverbrauchs entspricht oder 6% des Benzinverbrauchs. Also das heißt, und also vor allem bei Biomasse ist der Flächenbedarf so enorm, keine Malbar. Für diesen, also dieser Mais, ich habe mich sehr überrascht, dass es schon so fortgeschritten ist, für den Mais in 70.000 Quadratkilometer Fläche gebaut in den USA. Durch 20% der Maisfläche gehen mittlerweile in die USA in die Bioethanolproduktion. Der am zweitmeisten produziert Brasilien, das sind 37.000 Quadratkilometer 2007. Die produzieren aus Zuckerrohr, das macht Brasilien schon länger, also die sind relativ weit in der Technologie, das wird auch. Also Brasilien produziert gerade einen Teil des Treibstoffes aus Zuckerrohr und das ist wesentlich produktiver als Mais, deshalb ist die Fläche, obwohl Brasilien fast genauso viel produziert wie die USA eigentlich nicht mehr. Interessant ist auch, dass gerade Brasilien sich global den Weltmarkt anbietet als Biotreibstofflieferant der Zukunft sozusagen. Da gibt es auch ein enormes Flächenpotenzial, wenn man von uns so abzieht. Also ich habe meine Überschlagsfläche gemacht, das ist das Landwirtschaftsministerium in Brasilien. gibt die Landwirtschaft, potenziell landwirtschaftlich nutzbare Flächen 270 Millionen Hektar an. Davon sind nur ein kleiner Teil im Moment wirklich gebaut. Das ist eines davon halt einfach eine Flussfläche. Ich glaube, 50 Millionen Hektar werden wirklich genutzt. Wenn man jetzt den Rest nur mal so theoretisch zu sehen, was für ein Potenzial erntet, wenn man den Rest vollständig zupflastern würde mit Zuckerrohr, dann würde das immerhin reichen, um 40% der globalen Bioproduktion zu decken. Das ist eine eher unwahrscheinliche Annahme, weil es natürlich wahnsinnig viel Wasser zum Beispiel braucht und fraglich ist, dass es in der Produktivität überhaupt möglich ist. Außerdem ist gerade Brasilien, das Amazonasgebiet, besonders stark betroffen. Thank you. aber also dass Kernkraftwerke die Energieversorgung übernehmen können, aus mehreren Gründen praktisch ausgeschlossen, das kann man vergessen. Einerseits sind die stehenden Kernkraftwerke extrem überaltert, das heißt, ein großer Teil der Kernkraftwerke müssen ohnehin aus dem Betrieb genommen werden. Und allein um die zu ersetzen, müsste ein enormer Bauboom in der nächsten Zeit eigentlich einsetzen. Auch zum Beispiel in Großbritannien, die sind 8, 9 Reaktoren, sollen nur 9 Reaktoren ersetzen, die in den nächsten 15 Jahren am Netz gehen sollen. Dann braucht Atomkraft ist dann auch ein Treibstoff, das ist das Uran. Und diese Energy Watch Group, die wir vorgesehen haben, von dem wir auch die Grafik über die Kohle gezeigt haben, schätzt für Uran diesen Peak auf den Zeitraum 2020 bis 2040 unter günstigsten Bedingungen. Und zwar auch wieder unter günstigen Annahmen maximal 20% über den jetzigen Uranverbrauch. Das heißt, und wir sehen, Kernkraftwerk jetzt 6% des Primärenergiebedarfs. Also selbst wenn man jetzt von dem Risiko abschließt, ist es eigentlich ausgeschlossen, dass da Atomkraftwerke irgendwie in nennenswerten Umfang fossile Energie ersetzen können. Ja. Dann das nächste, schon wahrscheinliche Photovoltaik und Windkraft. Bei Photovoltaik allerdings, da muss man zunächst mal sagen, das natürliche Potenzial und auch der ist relativ groß und der Flächenverbrauch relativ gering im Vergleich zu Biomasse. Beispielsweise bei Photovoltaik kann man so überschreiten, dass es 1% der Landfläche, also wenn man 1% der Landfläche Photovoltaik dann belegen würde, die Wolldächer reichen übrigens nicht, dann könnte man Intelligenzfahrzeuge also mit Strombedarf decken. Also das natürliche Potenzial ist natürlich das Problem. Natürlich auch nicht jedes beim Wachstum, aber zumindest beim jetzigen Verbrauchsstand. Das Problem ist einerseits auch wieder die Energiebilanz, um die übliche, es gibt sehr viele verschiedene Technologien in der Solarenergie, aber um die derzeit übliche Technologien zu produzieren, verbraucht man ungefähr das Dreifache an Strom vorher, was dann im ersten Jahr produziert wird. Natürlich, die Bilanz ist immer noch deutlich produziert, weil die 20 bis 30 Jahre dann den Strom produzieren. Aber man muss natürlich bedenken, dass der Aufbau dann allein aus diesen Anlagen eine energetische Vorleistung erfordert. Das ist das Hauptproblem. Das heißt, man muss erstmal, wenn man jetzt zum Beispiel einen bestimmten Energiebetrag, die Photovoltaikleistung steigern will, dann muss man vorher in den Aufbau des Dreifaches erstmal einstellen, dass die dann in einem Jahr produziert werden. Ja, neuere sogenannte Dünnschichttechnologien sollen die Bilanz verbessern, sollen auch die Kosten nach unten bringen. Da allerdings wiederum zeigt sich ein Stoffproblem. Also das ist auch ein gutes Beispiel, dass es nicht nur um Energie geht, sondern eben auch um Stoffe. Beispielsweise amorphes Silizium. Es kommt etwas auf in letzter Zeit. Es bräuchte, um ungefähr den derzeitigen Strombedarf zu decken, 20.000 Tonnen Germanium heißt das Element. Das ist ein sehr seltenes Element, das wird weltweit von Reserven von 2.200 Tonnen geschätzt. Derzeitige Jahresprodukte haben wir bei 100 Tonnen. Das heißt, man muss das enorm steigern. Tatsächlich, wenn man sich jetzt anschaut, die Steigerungsraten von Photovoltaik in Deutschland beispielsweise, gibt es sehr hohe Steigerungsraten, also der Photovoltaikkapazität. Allerdings ist auch zu beobachten, dass im Jahr 2004 gab es eine Steigerungsrate von 150%. Und die geht aber zeitlich zurück. Zumindest 2007 hat es 85, 44, 41%. Und eine ganz ähnliche Entwicklung kann man bei der Windkraft zu beobachten.
die letzten, seit 2001 gehen da die Steuerungsraten zurück von 50% Leute auf 5%. Das ist die beste Prozent für euch, also jedenfalls Leute hier
Mit einem Rückgang der relativen Steigerungsraten.
Ja, genau, das heißt, eine Steigerungsrate von 50% heißt jetzt, dass vorher vielleicht 1 Gigawatt, zwar 1 Gigawatt, das heißt im nächsten Jahr 1,5 Gigawatt. Also das sind schon sehr hohe Steigerungsraten. Allerdings ist es natürlich auf einem sehr niedrigen Level. Das heißt, man kann sich nicht unbedingt in die Zukunft projizieren, weil natürlich wenn die etwa, wenn ich 100 Solarzellen baue und dann ein Fabrik baue, die jetzt die 10.000 produziert, dann habe ich eine Steigerungsrate.
Könntest du vielleicht den empirischen Durchgang mit den verschiedenen Technologien ein bisschen abkürzen?
Ja.
So ein bisschen synthetisch das zusammenbringen, okay. Weil wir haben aber ein paar Probleme.
Ja, ich bin echt fast fertig. Kurz noch zur Windkraft auch. Die Windkraft, der Windkraftausbau in Dänemark stagniert seit 2004 auf 20% der Stromproduktion. Also Dänemark hat den höchsten Windanteil der Stunde. Und auch die Windkraftlobby sagt, dass 20% Anteil an der Stromversorgung im Moment bei der Herstellungsstruktur des Marktes und das Problem ist, nämlich die fluktuierende Versorgung bei Wind, genauso wie bei Sonnenenergie. Strom wird entweder bei Wind oder bei Sonnenschein oder Tagesüberhitzung produziert. Das kann jetzt, solange es nicht über 20% ausgeht, kann es aufgefangen werden durch andere Kraftwerke, die dann den Ausfall übernehmen bei Windschlauchern, aber dann wird es schwierig. Und das ist eben das nächste große Umbauproblem, sozusagen, dass man eben nicht nur die Energieversorgung, also die direkte Energieversorgung jetzt von fossiler Energie auf Erneuerbaren umstellen muss, sondern auch gleichzeitig eine Speichertechnologie braucht. Also das ist eigentlich der Hauptproblem eigentlich, vielleicht das Hauptproblem überhaupt. Da wurde in letzter Zeit, in den letzten Jahren viel der Wasserstoff diskutiert, also die Wasserstoffwirtschaft, dass man aus Solarzellen in der Sahara irgendwie Wasserstoff produziert und den dann nach Europa verschifft. Das hat man eigentlich vergessen, weil die Umwandlungsverluste erst bei der Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff, dann beim Transport des Wasserstoffs so groß sind, dass ist das auch rein energetisch überhaupt nicht lohnt. Mittlerweile sind es eigentlich auch kaum mehr vertreten in der Wasserstoffwirtschaft. Was jetzt auskommt, also das sieht man jetzt auch an den Autos, an den Autos verloren, das sind eben reine elektrobetriebene Maschinen, also Autos in dem Fall. Und da werden gespeichert, das sind die Wärme in den Batterien. Nur würde das halt eben auch wieder einen enormen Umbau erfordern. Und die Quintessenz sozusagen ist, oder die Frage ist, kann ich in einem Moment, wo die fossilen Energiequellen zurückgehen und dadurch wird sie halt auch Investitionen ausgelöst, kann ich in so einem Moment dann gleichzeitig noch diese Investitionen geleistet werden, um die Infrastruktur an Stationen zu bauen. Und das ist das Grundproblem dieser Transition.
Ja, also das monetär und das Schwachlicht hat uns eher schon geschildert, aber das muss man wahrscheinlich dann immer eben auseinanderhalten. Dadurch, dass eben immer mehr Energie notwendig wird, um überhaupt fossile Energie zu fördern, ist hier mal verloren. Ja. Und dann kommt es dazu, wir haben vorhin auch darüber diskutiert, das ist tatsächlich darstellend eine Diskussionsstand. Da muss man noch abziehen, irgendwie die fossile Energie, die man beispielsweise braucht, um die Autoflotte auf Elektroautos umzustellen, ist auch verloren, ja, für diesen Umstieg. Und ab einem gewissen Punkt, keine Ahnung, wenn der da ist, dann habe ich zwar eine Elektroautoflotte, ist mein stark beeinflusst. Ich habe uns aber schon extrem viel Energie einstecken, um fossile Energie zu fördern. Und es bleibt mir keiner über, um also jetzt wahnsinnig viele Fabriken aufzubauen, die Photovoltaik selbst produzieren. Also um jetzt den stofflichen Übergangsproblem steht. Auf die monetäre Ebene, ja. Das spielt natürlich genauso große Rolle.
Vielen Dank. Und dann gehen wir direkt in die Diskussion in die Hochschulübertragung vor. Jetzt vielleicht einfach nochmal für die Aufteilung. Vielleicht am Anfang, wer